Eru war da, der Eine, der Rinada Iluvatar heißt. Und er schuf erstens die Ainur, die Heiligen, Sprösslinge seiner Gedanken. Und sie waren bei ihm, bevor irgend anderes erschaffen war.
Und damit herzlich willkommen im Silmarillion und bei Silmaria. Guten Abend, lieber Tobias.
Einen wunderschönen guten Abend, liebe Maria. Und ich habe viele Fragen dabei.
Oh nein, Hilfe, ich habe noch einen anderen Termin. Ich bin verabredet eigentlich. Bist du auch in der ersten Woche nach der Veröffentlichung des Podcasts die ganze Zeit so leicht ein Zentimeter über dem Boden geschwebt, wegen dem ganzen tollen Feedback?
Nein, dafür bin ich zu schwer. Dafür war es noch nicht genug Feedback. Ich bin ja nicht so eine kleine, zierliche Fee, wie du es bist. Aber es ist schon erstaunlich, was uns da alles erreicht hat an Feedback.
Ich dachte, uns hören so 20 Leute und dann kamen schon 20 Feedbacks am ersten Tag.
Ja, also auch die Downloadzahlen sind absolut überwältigend. Also dafür, dass wir, dass die erste Folge war und wir jetzt nicht wirklich übermäßig Werbung gemacht haben. Aber das war etwas, wo ich damit nicht gerechnet habe. Und wenn man sich auch so die Kommentare auf Twitter und Discord anguckt, Links findet ihr wie immer in den Shownotes, dann scheinen wir da echt in eine gigantische Blase gepiekst zu haben.
Wenn wir gewusst hätten, dass ihr doch alle nur das Silmarillion lesen wollt, wir hätten noch viel früher angefangen.
Definitiv, definitiv.
Tja, aber nun starten wir fröhlich, glücklich rein.
Und ich habe mich auch echt durchgequält. Aber wollen wir vielleicht erst noch Feedback mal, also ein besonderes Feedback drauf eingehen?
Genau, wir haben ein sehr langes Feedback bekommen von Gabriel.
Seid gegrüßt, liebe Maria und lieber Tobias. Soeben habe ich eure Podcast-Folge zu Ende gehört und ich muss sagen, ich bin begeistert. Ich möchte euch sehr gerne ein bisschen Feedback dazu geben und damit ihr diese auch richtig einordnen könnt, zunächst ein paar Worte zu mir und meiner Beziehung zu Tolkiens Werken. Mein Name ist Gabriel von Borstel, ich bin 26 Jahre alt und studiere kreatives Business, Media Management in Leeuwarden in den Niederlanden. High five, Maria! In Tolkiens Universum wurde ich das erste Mal im Alter von circa 8 Jahren mit der Verfilmung der Zwei Türme eingeführt und habe diese seitdem quasi nie wieder ganz vergessen. Die Trilogie und Extended habe ich inzwischen vermutlich um die 20 bis 30 Mal geschaut. Der Herr der Ringe und der Hobbit auf Deutsch gelesen, sowie Herr der Ringe inzwischen 2,5 Mal als Hörbuch verschiedener Herausgeber gehört. Ich glaube auch das Beispiel, welches Maria erwähnt hatte. Sowie beinahe alle Herr der Ringe Spiele, welche es auf dem Markt gibt, ausprobiert und Dutzende Ardapedia förmlich eingesaugt. Gut, jetzt könnte man sagen, das trifft wohl auf viele Tolkien-Fans zu. Jedoch habe ich, so wie ich es aus eurem Podcast heraushören konnte, anscheinend eine Besonderheit. Seit ich im Juli letzten Jahres aus meiner ein Jahr langen Traumreise nach Mittelerde, Neuseeland, zurückgekehrt bin, habe ich mit dem Silmarillion im englischen Original begonnen. Und ich muss zugeben, ich war sehr überrascht darüber, dass es anscheinend viele Tolkien-Fans gibt, die sich mit diesem Buch so schwer tun. So wie ihr es teilweise auch beschrieben hattet, erscheint mir das Silmarillion beim Lesen als Essenz bzw. wahrer Kern der Geschichte und Romanerzählung Tolkiens. Gleichzeitig finde ich eure Punkte allerdings auch sehr valide und kann mir gut vorstellen, dass wenn man kein Vollnerd wie ich ist, sich manchmal etwas schwer mit der Schreibweise und Strukturen dieses Buches tut. Außerdem sehr gute Tipps von dir am Ende, Maria. Ich denke, diese helfen Anfängern wie Fortgeschrittenen sehr. Noch ein sehr positives Feedback, das ich euch gerne mitgeben möchte, ist eure angenehme Erzählweise und all die Hintergrundinformationen, welche ihr über Tolkiens Schreiben geteilt habt. Zwar kann ich schon einige Punkte vom Making-of der Herr der Ringe DVD Collection, allerdings nicht so sehr im Detail und daher war es für mich ein reiner Genuss, euch dabei zuzuhören, wie ihr diese geschildert habt und für die kontextuelle Einordnung des Silmarillion in Tolkiens Leben und Werke sehr hilfreich. Bei einem Punkt, wobei dieser aber auch Interpretationssache ist, hatte ich das Gefühl, dass ihr einen wesentlichen Aspekt ausgelassen habt. Als es darum ging, warum Tolkien das Silmarillion niemals fertiggestellt hat und wohl auch nie hätte beenden können, habt ihr, wie ich finde, richtigerweise seinen Perfektionismus, zunehmende Vereinnahmung durch andere Lebensbereiche sowie chaotische Arbeitsstil und mögliche Konfusion im Alter genannt. Wobei ich mir nicht sicher bin, ob der letztere Punkt auf Tolkien zutraf. Ein meiner Meinung nach wichtigen Aspekt welchen ihr ausgelassen und mit dem viele grandiose Autoren und Schriftsteller in ihrem Leben vermutlich zu kämpfen hatten, wie zum Beispiel auch George R. R. Martin, ist die schiere unendlich erscheinende Größe und Komplexität der Welt, welche Tolkien erschaffen hat, und die endlose Möglichkeiten, welche sich dadurch als Autor ergeben. So wie Martin derzeit mit den sich haufenden Handlungsstränge, Charakterbezeichnungen, Dynamiken sowie ausufernde Seitenzahlen zu kämpfen hat, kann ich mir gut vorstellen, dass Tolkien im Verlauf seines Schreibens endlos viele Ideen und Gedanken hatte, welche er nicht unbearbeitet lassen wollte. Ich bin gerade am letzten Kapitel der Quenta Silmarillion von Eärendils Fahrt und dem Krieg des Zorns angekommen und kann mir nur im Ansatz dieses schieres Ausmaß von Tolkiens Fantasie und Ideenreichtum vorstellen. Diese Welt und die Geschichte Valinors und Beleriands ist so gewaltig, so allumfassend und so universell, dass ein einzelner Mensch dies niemals hätte vollenden können. Und daher finde ich es sehr schön, wie ihr die Wichtigkeit und das Wirken Christopher Tolkiens in dieser Sache noch einmal beleuchtet habt. Mein Lieblingsmoment: Christopher Tolkien wird auch als Statthalter Mittelerdes bezeichnet. Schöner hätte man es nicht formulieren können. Abschließend kann ich nur sagen, dass ich mich schon sehr auf die nächste Folge freue. Auch oder gerade weil ich bereits viel weiter vorne im Buch bin, ist es für mich sehr schön, am Ende noch einmal die Reise gemeinsam mit euch zusammengehen zu können und all die unzähligen Mythen, Ereignisse und Namen wieder ins Gedächtnis zu rufen, auf dass ich mich dann mit einer klaren Übersicht und vollkommenem Verständnis in die verschollenen Geschichten, welches als nächstes ansteht, unter Amazon-Serie stürzen kann. Vielen Dank dafür, dass ihr diesen Podcast begonnen habt.
Also ich würde Gabriel auf jeden Fall zustimmen, im Weißen weitestgehend. Allerdings denke ich, dass wenn Tolkien Probleme hatte, so sich an Dinge zu erinnern oder Handlungsstränge aufrechtzuerhalten oder solche Dinge, die bei anderen Autoren vielleicht eine Rolle spielen, ich denke nicht, dass das sein Hauptproblem war. Also es gibt vereinzelt in Herr der Ringe zum Beispiel, gibt es vereinzelt Fehler, also Unstimmigkeiten. Es gibt auch im ganzen Legendarium Unstimmigkeit ab und zu, wobei man da nicht immer weiß, ob das an Tolkien liegt oder an Christopher Tolkien, ob der da nicht vielleicht einen Fehler eingebaut hat. Aber generell macht Tolkien eigentlich sehr wenig Fehler. Und auch jetzt, als ich Natur und Wesen von Mittelerde gelesen habe, auch bei den späteren Schriften, habe ich eigentlich den Eindruck, dass Tolkien immer sehr genau weiß, was Sache ist. Und wenn er mal irgendwie einen Fehler macht, dann korrigiert er den eigentlich ziemlich schnell wieder und denkt, ach nee, das kann ja nicht sein, es ist ja X. Also auch wenn seine Arbeitsweise sehr chaotisch war, scheint er einen sehr klaren Geist gehabt zu haben, wo das alles irgendwie so gut sortiert war, dass er da irgendwie gut immer drauf zugreifen konnte. Also ich denke, dass so Unübersicht in seinem eigenen Werk oder in seiner eigenen Welt nicht Tolkiens Hauptproblem war beim Schreiben. Weiß ich natürlich nicht. Ich kenne ja Tolkien nicht.
Und das finde ich eigentlich noch sehr, sehr bemerkenswert, weil gerade wenn man sich so in diesem Bereich der Literatur zwei anderer Schriftsteller rausschaut, nämlich einmal Martin und einmal den Autor des Scheibenwelles, dessen Namen ich schon wieder vergessen habe, Terry Pratchett. Die hatten entweder Menschen, die ihnen geholfen haben, die Karteikarten geführt haben, die ein Ablagesystem gemacht haben, um Sachen wiederzufinden oder ähnliches. Und bei Martin war es ja tatsächlich so, dass die Fans irgendwann angefangen haben, als sie die Bücher gelesen haben, ein Wiki aufzusetzen und alles zu vertraten und zu verlinken. Und er hat in irgendeinem Interview auch mal gesagt, dass er sich gerne dieser Wissensblase bedient. Und das hat Tolkien. Ich meine, klar, heutzutage haben wir das Tolkien-Gateway oder Arapedia in der deutschsprachigen Variante. Das hatte Tolkien nicht. Und ich finde, das macht es einfach noch erstaunlicher, seine ganzen Weltenschaffung unter dem Gesichtspunkt, dass er es alleine geschrieben hat. Natürlich hat Christopher Tolkien immer mal wieder versucht, Sachen reinzuholen und ihn darauf hinzuweisen und ähnliches. Aber ja, das finde ich ist nochmal so unter der heutigen Sicht, wo ja jeder in 5 Minuten was technische Hilfsmittel aufsetzen kann, finde ich das absolut atemberaubend. Wir haben aber noch ein Feedback bekommen, was mir gerade einfällt, das wir euch gerne einspielen wollen. Und zwar hat Annika uns ja kurz nachdem sie den Tollcast gehört hat, uns eine Sprachnachricht geschickt, was ihr gerne auch tun könnt. Also ihr könnt einfach an feedback@silmaria.de ist das, glaube ich, einfach eine kurze E-Mail schreiben Oder es ist silmaria@tolkien.fm. Das schaut einfach in die Show-Notes. Wahrscheinlich funktionieren beide. Und ja, was man nicht tun sollte, wenn man das Silmaria hört, also was ihr jetzt bitte unterlassen solltet, wenn ihr das Silmaria hört, also dann aufhören das Silmaria, das erfahrt ihr jetzt.
Ein unverblümtes Feedback. Danke, vielen Dank, wirklich, großartig, toller Podcast. Also meine ich tatsächlich ernst. Allerdings eine kleine Warnung an alle Zuhörenden da draußen, die dieses Feedback vielleicht hoffentlich irgendwann mal zu hören bekommen. Wenn ihr wie ich den Fehler macht und diesen großartigen Podcast in einem tatsächlich fahrenden Vehikel hört, dann verfahrt euch bitte nicht. Ich bin jetzt auf der A7, da wollte ich niemals hin. Danke, Maria. Danke, Tobias. Das war so nicht vorgesehen. Zum Glück, muss ich sagen, stehe ich gerade im Stau. Es tut sich sehr wenig, sodass ich ein Feedback für euch einsprechen kann, Sekunden nachdem ich den letzten Ton der ersten Folge von Silmaria gehört habe und die Gedanken dazu noch frisch und nicht ganz so munter sind. Es ist ein toller Podcast, aber er lenkt echt ab. Er ist so spannend und lustig und unterhaltsam und man fängt an, über Silmaria nachzudenken und über Tolkien und überhaupt über die Welt. Also auch unsere, aber nicht nur, dass man tatsächlich nicht mehr ganz so fokussiert auf die Sprache ist, auf die Straße, auf die Sprache, Straße, Straße, Sprache, Sprache, Straße. Ja, ihr merkt schon, was ihr mit mir anstellt. Aber, also ich bin sehr gespannt auf die nächste Folge. Ich werde sie definitiv nicht beim Autofahren hören. Aber ich freue mich sehr. Über den Weltkrieg müssen wir nochmal reden. Dazu aber später mehr, wenn mein Hirn wieder halbwegs da ist, wo es hingehört und mein Körper und mein Fahrzeug. Und das ist nicht die A7. Viele liebe Grüße von Annika und ich freue mich schon auf die nächste Folge.
Ich kann es mir wirklich vorstellen, wie Annika da so schön fährt. Auf einmal, hä? Wo bin ich? Was ist passiert?
Ich wollte nicht auf die A7.
Bin ich durch ein Zeittor gefahren?
Und ich hatte Annika das nochmal vorgespielt und sie meinte so, Scheiße, das klingt viel lustiger, als es eigentlich beabsichtigt war. Also, wenn ihr Auto fahrt, bitte achtet nicht nur auf die Routenführung, bitte achtet natürlich auch auf die Straßenverkehrsordnung und hört lieber etwas anderes, wenn ihr euch da unsicher fühlt. Wir wollen nicht dafür verantwortlich gemacht werden, dass ihr euer Ziel nicht erreicht. In diesem Fall nicht das Erreichen des Ende des Silmarillions, sondern euer Reiseziel in diesem Sinne.
Vom Silmarillion lesen beim Autofahren ist abzusehen.
Genau, also bitte auch nicht, dass doch als Beifahrer oder als mitfahrende Person ist das natürlich überhaupt kein Problem. Oder hab wenigstens jemand dabei, der die Karte oder das Navi bedient und dann sagen kann, bitte jetzt rechts abfahren. Ich habe gesagt, rechts.
Bitte jetzt bremsen.
Ja, also ich bin mal sehr gespannt. Ich glaube, ich werde sie noch das ein oder andere Mal, wenn wir auf die A7 fahren, fragen, bist du sicher, dass wir jetzt hier fahren müssen? Aber freut mich umso mehr, dass es Annika auch gefallen hat. Für die, die es nicht wissen, sie ist ja auch Co-Moderatorin beim Tollcast und inhaltsverantwortlich für die Tolkien in 5 Minuten. Und ja, sehr schön. Also gerne auch Sprachnachrichten.
Oh ja, aber nur, wenn ihr im Stau steht.
Beziehungsweise wieder sicher und wohlbehalten zu Hause seid. Gut, Maria, wollen wir es wagen?
Oh ja.
Also ich muss dir sagen, ich habe mir die volle Dröhnung gegeben, weil ich es echt nicht ging. Ich habe mir das Hörbuch angehört, ich habe gleichzeitig das Silmarillion gelesen und das, was ich gelesen habe, auch gleich wieder laut von mir gegeben, also im Prinzip synchron mit Achim Höppner das Silmarillion gelesen, damit ich es mir auch ja halten kann, alle 10 Sekunden gefühlt auf Pause zu drücken, um mir wieder irgendeinen Namen aufzuschreiben. Und am Ende dachte ich nur so, hätte er das erste Kapitel nicht einfach nennen können, irgendwie, das hatte ich es mir rausgeschrieben, Melkor, der erste Troll Ardas. Das wäre wenigstens cool gewesen, da hätte man Spaß bei gehabt, aber gut.
Er musste, Er musste das Trollkonzept ja erst erfinden und etablieren.
Ah, okay. Ich würde aber sagen, ich möchte zu diesem Thema nicht nochmal zurück, wenn wir mit allem durch sind. Das heißt, ich möchte jetzt hier die volle Dröhnung. Ich habe 2 DIN-A4-Seiten Notizen und ich möchte, dass wir jetzt dieses Kapitel durchgehen und ich habe viele Fragen.
Okay, ich habe ein bisschen Angst, aber ich werde versuchen, mein Bestes zu tun. Und wenn wir dann vielleicht am Ende, hole ich mir vielleicht jemand anderen dazu, indem ich das dann.
Mit dem du dann liest.
Genau. Vielleicht ein Theologen.
Gut. Aber ich habe mir auch sagen lassen, also so viel können wir vielleicht vorweg schon mal sagen. Danach, nach diesen 2 Kapiteln, Büchern, wie man das auch immer nennen möchte, soll es wohl ziemlich cool weitergehen, oder?
Ja, die ersten 3 Kapitel sind dann noch ein bisschen anstrengend. Aber danach gibt's Elben, danach gibt's Action.
Gut, also fangen wir an.
Also, Aino Lindale. Huh. Wir haben ja gesagt, wir beantworten wann, wo, was und wer. Und darum will ich ganz kurz mal die Eckpunkte geben. Also, wann sind wir in der Aino Lindale? Wir sind am Anfang vor aller Zeit. Das ist nicht das erste Zeitalter. Das erste Zeitalter beginnt nicht mit der Schöpfung von Mittelerde, sondern erst später es gibt eigentlich 2 erste Zeitalter. Okay, dazu kommen wir später. Also wir finden uns nicht im ersten Zeitalter, wir finden uns quasi im Anfang von allem.
Im Urschall.
Wo befinden wir uns? Im Urschall. Wo befinden wir uns? Wir befinden uns in den zeitlosen Hallen. Das ist da, wo Ilúvatar wohnt. Ilúvatar, Schöpfergott. Oder Eru. Oder hat er noch andere Namen? Bestimmt. Aber nicht in den ersten beiden Kapiteln. Und was passiert? In der Aino Lindale wird die Welt erschaffen. Also Eru ist schon vorher da, wie wir das auch kennen vom christlichen Gott oder von abrahamitischen Göttern, was auch immer. Gott ist immer da und er erschafft dann die Welt. Und wie die Welt erschaffen wird, nämlich im Urschall, das erfahren wir in der Aino Lindale. Soweit Fragen?
Nee, soweit ist ja noch klar. Also es kommt dann ja irgendwann lalalalalalalala und dann kommt ein weiteres Lied, weil dann taucht ja, also ich glaube, Melkor ist ja auch so der erste Name, der dann neben Eru auftaucht.
Ja.
Und da hatte ich schon so den, ich meine, gut, ich bin ja nicht ganz deppert, mir war schon klar, aber da hatte ich schon echt den Eindruck, so relativ schnell, was ein Troll. Was ein Facebook-Troll. Immer alles kaputt machen wollen, immer querschießen. Wie gesagt, das war, wo ich dachte so, okay, aber Eru/Ilúvatar klimpert ein bisschen rum und dann kommen ja irgendwie die Ainur. Oder das war so meine erste Frage, die Ainur oder auch die Heiligen. Das sind ja nicht seine Kinder.
Nein.
Seine Kinder sind ja nachher irgendwie Elben und Menschen.
Ja.
Was sind die Ainur?
Also, die Ainur sind nach dem, was du eben vorgelesen hast, ganz am Anfang ja die Sprösslinge seiner Gedanken. Das heißt, das sind Wesen, die von ihm geschaffen wurden und zwar aus seinen Gedanken.
Aber was unterscheidet jetzt die Menschen und die Elben, die ja auch von ihm noch geschaffen wurden, von den anderen Wesen, außer dass sie halt noch im zeit- und raumlosen Raum umherwanderten?
Sie haben andere Fähigkeiten. Also die Ainur haben so ein bisschen den Status, den in den alten Mythologien, also zum Beispiel bei den Griechen oder Römern oder auch bei den Ägyptern oder was auch immer, die Götter haben. Also es gibt einen Gott und dann gibt es quasi Untergötter.
Ah, sowas wie Zeus, der Donnergott und so Exakt. Weiter und so fort. Ah, okay.
Genau, in früheren Versionen der Aino Lindale ist das auch noch stärker ausgeprägt, dass die Ainur noch mehr griechischen und römischen Göttern ähneln, als sie jetzt in der veröffentlichten Version sind, aber das würde jetzt zu weit führen. Aber ganz grundsätzlich, es sind quasi Götter oder Heilige oder engelhaft, das Wort fällt sehr häufig. Also Tolkien hat es abgelehnt, die als Götter zu bezeichnen, weil es eben nur den einen Gott gibt. Also es ist monotheistisch, es gibt nur einen Schöpfergott, aber es gibt seine Engel eben.
Gut, die sind jetzt erstmal alle zusammen, die klimpern ein bisschen, dann schießt Melkor dazwischen, dann kommt Eru wieder und sagt, okay, ich mache ein neues Lied, dann kommt Melkor wieder, dann wird Eru ein bisschen böser und macht nochmal, gegen das Melkor da nicht mehr ankommt und irgendwann Pumpeng, es bildet sich irgendwie die Erde, die aber noch einen eigenen Namen hat.
Genau, aber vorher habe ich eine Überraschung für dich.
Oh je, schieß los.
Ich schicke dir jetzt einen Link bei Slack. Den musst du dir angucken. Es ist ein TikTok.
TikTok ist die neue Taktik. Entschuldigung. Du hast mir einen Link geschickt. Okay, ein TikTok.
Das musst du dir anschauen.
Muss ich es auch anhören?
Ja. Es ist nämlich eine Live-Aufzeichnung von der Aino Linderle.
Um Gottes Willen. Aber ich, genau so habe ich mir Merkur vorgestellt.
Toll, ne?
Ja.
Er findet den Link natürlich in den Shownotes.
Alto Belli.
Ganz herrlich.
Nicht während der Autofahrt gucken.
Nein, bitte nicht. Auch nicht, wenn ihr irgendwie seriös wirken wollt, nicht auf laut gucken. Aber auch der TikTok-Kanal allgemein hat sehr viele Silmarillion. Ich glaube, fast ausschließlich Silmarillion-inspirierte Videos, wo das Silmarillion sehr humorvoll aufgearbeitet wird. Genau, also jetzt, wo du weißt, wie die Aino Linderle aussah.
Ja. Alles klar. Gut, ich muss mich da jetzt erstmal, ich flüchte mich in meine Notizen. Es gibt da nämlich noch so ein, irgendwann tauchen, das ist nämlich so das Nächste, was ich mich gefragt habe, irgendwann tauchen die Elder auf. Und jetzt war ich irgendwie als erstes beim Elderstab bei Harry Potter. Und ich dachte mir so, nein, das passt nicht ganz. Ich habe jetzt aber auf die Schnelle keine Erklärung, also ich habe ja auch nicht weitergelesen. Was sind die Elder?
Die kommen schon in eine Linderle vor? Tatsächlich. Die Elder sind die Elben im Wesentlichen nicht. Also erstmal alle Elben und später nur die Elben, die nach Valinor gehen. Da kommen wir in einigen Folgen zu.
Okay, also weil ich dachte mir so, geil. Also ich hatte mich schon relativ schnell dran gewöhnt, dass er irgendwelche Namen in den Raum wirft und erst irgendwie gefühlt 500 Seiten später drauf zurückkommt. Aber ich dachte wenigstens, dass das innerhalb des Kapitels aufgelöst wird.
Nein. Aber was hast du erwartet, nachdem im ersten Satz schon eine Person mit zwei Namen eingeführt wird? Was hast du denn erwartet? Das ist doch Tolkien.
Also nicht das Folgende. Jetzt habe ich mal ein Zitat rausgesucht, wo ich mir einfach nur dachte, bitte was? Denn was hier überliefert ist, stammt von den Valar selbst, mit denen die Eldalie im Lande Valinor gesprochen. Bitte was?
Es heißt im Wesentlichen, also, dass die Elben, da kommen wir, wie gesagt, in einigen Kapiteln zu, also Spoiler, die Elben sind, einige Elben sind später in Valinor und reden da mit den Valar und die Valar hätten ihnen dann quasi in Tolkiens Vorstellung erzählt, was während der Aino Linderle passiert ist, weil die waren ja dabei im Gast zu den Elben und die Elben hätten das dann aufgeschrieben und weiter überliefert, weil das Silmarillion ist ja quasi so der Mythenkanon, den die Leute in Mittelerde im dritten Zeitalter hatten. Entweder von den Elben, manchmal hat Tolkien auch gesagt, das ist eher so menschlich, also von den Menschen irgendwie, manchmal ist es beides, ist nicht ganz klar, aber irgendwie muss ja überliefert worden sein, dass wie die Welt erschaffen wurde.
Und dann habe ich mir noch ein wichtiges, zumindest für das erste Kapitel jetzt erstmal notiert, Valinor ist nicht gleich oder ungleich Mittelerde.
Ja, also, das sollten wir vielleicht ganz kurz genau aufdröseln. Also, es wird ja einmal erwähnt, ich glaube auch schon in der Aino Linderle wird auch schon Ada erwähnt, der Name.
Ja, ja.
Und Ea und Valinor. Und dann kennen wir alle Mittelerde. Also, Ea ist quasi das ganze Universum, weil Eru sagt ja dann, Ea, es sei, und daraufhin entsteht das Universum wirklich, nachdem es vorher durch die Musik der Ainur geschaffen wurde. Und dann sehen sie das ja in dieser Vision, die sich, die Eru ihnen zeigt und dann dadurch, dass Eru ihm er sagt, wird es dann wirklich. Und er ist quasi das Universum, also was wir als Universum bezeichnen würde. Und dann gibt es noch Ada und Ada ist quasi die Welt, also die Erde.
Okay.
Wobei es manchmal auch eher benutzt wird wie als Universum. Aber jetzt erstmal, Ada ist erstmal irgendwie die Welt. Und dann Valinor ist ein Teil ist ein Gebiet, erst in Ada, später wird es dann entrückt und ist dann nicht mehr so richtig physisch in Ada drin, wobei das auch wieder nicht ganz klar ist. Aber es ist nicht Mittelerde, sondern es ist das Land, wo die Valar leben. Das, da werden wir später mehr drüber hören.
Ich bin sehr gespannt.
Ja.
So, dann würde ich sagen, kommen wir doch mal auf diese ganzen Ainur, die genannt werden, oder?
Ja, ich würde vorher kurz noch mal überlegen, ob ich noch irgendwas zu Aino Linderle zu sagen habe, aber.
Nee, das ist ja alles. Also die Aino, gehört ja, also die ganzen Namen, also das Manwë, Papas Liebling ist.
Das ist aber die Valar Quenta.
Das war doch das erste. Nicht? Nee, das war alles noch das erste.
Ah, ja, stimmt. Da werden noch mal die, drei Wala werden erwähnt in der, drei Ainur werden erwähnt, weil Wala sind sie ja erst, wenn sie auf die Erde herabsteigen.
Die Ainur, da kommen wir jetzt aber gleich zu, das war echt ein guter Tipp, die Sachen irgendwie gleich irgendwie so notieren und kommen. Mir fehlten nur irgendwann Arme, Augen und Beine dafür. Aber
du hast es dir auf die Hand geschrieben, alles. Warum?
Ich dachte mir, wenn ich dann einfach gegen die Stirn klatsche, damit kann ich es mir ins Hirn heimern. Hat nicht funktioniert.
Schade.
Gut, dann bleiben wir so. Dann packen wir es einfach alles in das zweite Kapitel. Da wird es nämlich dann richtig interessant. Das fand ich auch weitaus einfacher zu lesen. Aber hast du jetzt noch was zum ersten?
Nein, ich hoffe, es war auch verständlich für Leute, die Ainulindal nicht gelesen also, haben. Vielleicht soll ich
Entschuldigung, Maria, ganz ehrlich, ich habe es geschafft. Ich habe es geschafft. Das sind 27 Minuten im Hörbuch. Gut, ich habe anderthalb Stunden gebraucht, weil ich es gelesen, geschrieben und Co. habe, aber ihr schafft das. Und die Vala Quenta fand ich schon mal wesentlich angenehmer zu lesen als die Ainulindale. Ihr schafft das.
Das erstaunt mich jetzt echt, weil eigentlich ist es andersrum. Die meisten Leute sagen, Ainulindale geht noch und dann Vala Quenta, das ist ja ein Telefonbuch.
Richtig, aber das fand ich eher interessant. Mein Problem ist, ich habe ein Problem mit der Institution Kirche. Dabei ist es mir egal, von welcher Religion. Damit habe ich ein Problem, ein menschliches Problem. Und die Ainulindale, das war so, fand ich, ein Paradebeispiel dafür, wie ich es eigentlich nicht haben will. Ich bin vielleicht zu wissenschaftlich im Kopf verkopft und Co. Es widerstrebte mich in jeder Pore. Wohingegen dann die Vala Quenta, fand ich, es war logisch, es war klar, es war definiert. Man hatte eine Definition, wer ist die Frau von wem, wer ist welcher Bereich dafür. Das kann man schön gliedern, das kann man strukturieren, man kann es nachschlagen. Und man hat wie in der Programmiersprache auch, man hat die Variablen definiert und kann jetzt damit arbeiten.
Es freut mich sehr, dass du einen Gefallen gefunden hast in der Vala Quenta.
Willst du etwas sagen, ich bin unnormal?
Ein bisschen.
Okay. Willst du noch was zu Ainulindale? Ansonsten mache ich eine Kapitelmarke für die Vala Quenta.
Zum tausendsten Mal. Ich würde es noch einmal ganz kurz zusammenfassen. Also, vielleicht war es gerade ein bisschen wirr. Also, Ainulindale, wir haben Eru, der erschaffte die Ainur. Es wird nicht genau gesagt, wie sie erschaffen werden. Irgendwie aus seinen Gedanken kommen sie raus. Die Ainur singen vor Ilúvatar, zunächst eine Harmonie. Dann kommt Melkor und denkt sich, ich möchte aber viel geiler sein als die anderen und singt sein eigenes Lied. Und dann entsteht ein Missklang. Daraufhin sagt Ilúvatar, stopp, wir empfangen.
Ich bin Melkor, ich singe, ich mache hier Disharmonie rein.
Das klingt aber nicht so ganz nach Missklang. Das war in dem Video deutlich besser.
Das stimmt. Entschuldigung, ich bin wieder schlimm.
Also, Ilúvatar sagt dann, stopp, machen wir nochmal. Er lässt eine zweite Melodie beginnen, aber Melkor sagt wieder, nee, ich mache mein eigenes Ding. Und dann gibt es quasi eine dritte Melodie, die eigentlich aus zwei Liedern besteht, nämlich einmal die von Ilúvatar und die von Melkor. Das ist das, was ihr eben im Video gehört habt oder im Video hören werdet, wenn ihr es euch noch anguckt. Und daraufhin ist Ilúvatar ziemlich böse und sagt dann, Melkor, stopp. Du hast hier relativ wenig zu sagen, ich bin immer noch der Gott. Und daraufhin zeigt er in Ainur eine Vision, die Welt von dem, was sie gerade gesungen haben. Und er zeigt ihnen auch die Kinder Ilúvatars. Die Kinder Ilúvatars sind Elben und Menschen. Und die werden irgendwann kommen. Und einige der Ainur denken sich dann, sieht ziemlich cool aus, die Vision, da möchte ich doch gerne wohnen. Und allen voran Melkor, der aber so seine eigenen Gründe dafür hat, die wir später erfahren werden. Und daraufhin verschwindet die Vision und Eru sagt dann eben, das, was ihr gerade gesehen habt, das gibt es eigentlich noch gar nicht. Ich erschaffe das jetzt. Und dann sagt er, es sei. Und daraufhin beginnt das Universum, die geschaffene Welt zu existieren. Und einige Ainur steigen dann auf die Welt hinab. Und das sind die Vala. Über die werden wir gleich ausführlich reden. Und die Welt, die es aber gibt, ist noch völlig ungestaltet. Also da ist noch nichts drauf. Weil die Welt quasi in der Musik zwar geschaffen wurde, aber eben nur als als Vorbild und die Valar müssen jetzt eben die Welt eigentlich schaffen, wie sie ist. Und auch hier versucht Melkor wieder seinen Willen durchzusetzen und daraufhin gibt es schon den ersten Krieg zwischen Valar und Melkor.
Aber das kommen wir ja, falls dich das irritiert, warum wir jetzt sagen Melkor und Valar, und er ja dabei auch offensichtlich hinabgestiegen ist, da kommen wir beim nächsten Teil zu, also im zweiten Kapitel, das wir heute besprechen, das fand ich auch sehr faszinierend. So, aber jetzt nimmt irgendwie die Valar dann ja auch Gestalt an. Und hier kommt wieder meine große Irritation. Jetzt kommen hier irgendwie die Kinder Ilúvatars mit ins Spiel.
Elben und Menschen, ja. Die erscheinen erst in ein paar Kapiteln. Und die sind nur von Eru geschaffen. Die sind nicht durch die Musik der Ainur geschaffen. Das ist ziemlich wichtig. Also die Ainur haben zwar die Welt quasi geschaffen durch ihren Gesang, aber nicht die Kinder Ilúvatars.
So.
Valar Quenta? Hihi. Für die von euch, die gerne sich etwas angucken, also die gerne irgendwie visuell Sachen wahrnehmen, habe ich ein Bild rausgesucht. Das ist, wie ich finde, die beste Übersicht über die Valar, wo die irgendwie alle so ein bisschen so aussehen, dass man sich irgendwie vorstellen kann, was tun die, ist von Anita Wolf, einer amerikanischen Künstlerin, die eigentlich ziemlich bekannt auch ist. Und das könntet ihr jetzt angucken, wenn ihr gerade kein Fahrzeug lenkt.
Ja.
Es gibt auch andere Bilder von den Valar, falls ihr da irgendwie ein bisschen rumgucken wollt. Und da sind die eben alle drauf, unterschiedlich sortiert, je nachdem, wie die zusammengehören. Einfach so zum Anschauen, während wir reden. Okay, die Valar Quenta. Wann, wo, was, wer? Wann kann man da nicht so genau sagen, weil das einfach eine Übersicht ist über die ganzen Valar Maia. Ja, genau. Also, aber es ist auch, hat auch generell Gültigkeit. Also, was da drin steht, gilt quasi auch noch später im ganzen Silmarillion, weil es eben einfach eine Vorstellung der Valar ist. Und der Maia. Wer die Maia sind, da kommen wir gleich zu. Wo, in dem Sinne auch nicht relevant, weil es eben zeitlos, raumlos ist. Und, genau, es gibt drei Teile, nämlich einmal von den Valar. Nee, es gibt vier Teile. Das Buch von den Valar Maia nach der Überlieferung der Elder. Das ist quasi eine Zusammenfassung der Ainulindale. Dann gibt es von den Valar, dann gibt es von den Maia und dann gibt es von den Feinden. Das sind die vier Teile in der Valar Quenta.
Wobei der erste Kapitel hier das Buch von der Valar und Maia nach der Überlieferung der Elder genau zwei Absätze sind. Also ein sehr, sehr, sehr kompaktes Projekt. Und dann würde ich sagen, lass uns doch mal anfangen. Wir hatten es ja gerade schon mit den Valar. Das sind das sind Ainur, / die Heiligen, die dann halt eben aus dem Raum des Klanges hinab, seitwärts, vorwärts, rückwärts hinabgestiegen sind, bleiben wir einfach mal bei dem Terminus. Und die werden dann jetzt, um sie von den anderen zu unterscheiden, Valar genannt. Sehe ich das richtig?
Genau.
Und davon gibt es 2x7, 7 Männlein, 7 Weiblein.
Genau. Und damit ihr euch diese 14 Namen irgendwie merken könnt und irgendwie eine Idee habt, wer das ist, hatte ich mir gedacht, wir zählen die jetzt einfach. Das ist die eine Sache. Ich hatte auf Twitter gefragt nach Ideen, ob die Leute Ideen haben, wie man für Erwachsene das irgendwie lustig aufbereiten kann. Weil ich saß letzte Woche dachte so, es muss doch irgendwie lustig zu machen, damit ihr euch das gut merken könnt. Die Antwort ist nein, aber jemand hatte vorgeschrieben, Marcel hat natürlich vorgeschrieben, ich sollte etwas singen. Und dann habe ich gesagt, ja, aber ich kann halt nun mal nicht singen. Das ist also. Aber jemand hat die Valar als Lied geschrieben. Jetzt muss ich das wiederfinden. Da ist es.
Du hast es. Also es gibt ein Lied über die Valar.
Da hat jemand einen Reim geschrieben, wo. Warum ist es jetzt wieder weg? Wo alle drin sind. Warte, ich schicke es dir kurz.
Pack's einfach in die Shownotes, dann gucke ich es mir von dort aus an.
Also, falls du möchtest, könntest du gleich singen.
Oh,
Ich weiß leider nicht, auf welche Melodie das vorgesehen ist. Ich tue es einfach mal, ich tue es mal ganz nach unten. Am Ende von dem Kapitel in unserer Übersicht. Es sind zwei Tweets untereinander und es ist auf Englisch, aber es ist nicht so schwer, dass
ja, aber doch, doch, es Manwe Lord of Sky, Nenya Lady of Cry, Oromi Lord of Trees, Nessa Lady of wie spricht man das aus?
Ich glaube, es ist Boris auf Englisch. Boris. Ich bin mir nicht ganz sicher.
Tolkas, soll ich gerade
Tolkas.
Tolkas, Lord of Rest, Esther, Lady of Rest, Irmo, Lord of Visions, Yavanna, Lady of Permissions. Das muss eben den zweiten.
Ist es nicht Permissions, ist es
Stimmt, Persimmons?
Es könnte auch, ich hätte es vielleicht vorher nachschauen.
Aule, Lord of Iron Bars, Varda, Lady of Stars, Nema, Lord of Knowing, oh Gott, diese Punkte machen mich immer wieder.
Es ist einfach nur ein normales E.
Vairi, Lady of Sewing, Tulkas is last of the list. Der kriegt keinen Namen. He's most likely to get pissed. Ja, okay.
Obwohl er schon mal vorkam. Also Tulkas kommt zweimal vor. Also es wird ihn freuen.
Gut, packen wir jetzt, euch ja auch in die
jetzt
Show.
Jetzt wisst ihr, wie die Wala war? Das war die heutige Tolkien. Nein. Ich dachte, wir erzählen jetzt einfach die Wala immer auf, einmal darüber, was die tun, dann erzählen wir, wer mit wem zusammen ist, wer mit wem verwandt ist, dann erzählen wir, wo die wohnen und dann habt ihr hoffentlich eine Idee, wer das alles ist und es gibt keinen Test, also ihr müsst nicht, wir stehen nicht heute Nacht um 3 Uhr an eurem Bett und sagen, wenn ich dich um 3 Uhr nachts wecke, musst du die aber alle aufzählen können. Das wird nicht passieren.
Wer heilt Wunden und Schmerz? Na? Es ist nicht Eru.
Das ist jetzt eine theologische Frage, ob es nicht Eru ist.
Nein. Das okay. Ist keine abgeleitete Klasse. Also es ist eine, aber ohne Übertrag der Properties, die in der Hauptklasse auf Private standen. Und dementsprechend in der abgeleiteten Klasse nicht aufgerufen werden können. So.
Was auch immer er gerade gesagt hat, es war bestimmt sinnvoll.
Fangen wir mal mit den Damen an. Okay. Varda. Und ich sage einfach den Namen und du sagst, was sie macht.
Ist die Herrin der Sterne und des Lichts. Sie ist sehr schön und von den Elben wird sie als Elbereth verehrt. Daher kennt ihr ihren Namen, also den Namen Elbereth, vermutlich aus dem Herrn der Ringe.
Und da fällt mir etwas ein, was ich eigentlich am Anfang des Kapitels jetzt sagen wollte. Die ganzen Namen, ich meine, ich bin ja schon etwas länger in der Tolkien-Community unterwegs, so seit 2002. Und die meisten dieser Namen, die wir jetzt, der Valar, die wir jetzt aufzählen, die hat irgendjemand für sich als Nickname genannt. Und es ist sehr faszinierend, wenn man irgendwie so Varda liest und irgendwie an die Varda von Silvesterfeste feiern denkt. Mhm. Oder auch Aule, ein lange Zeit sehr aktives Mitglied bei der Deutschen Tolkien-Gesellschaft. Und da hast du so ganz viele Namen und da denkst du so, nein. Oder auch wenn nachher Kirdan kommt, denkst du so, nein, das ist nicht Stefan Savros mit gemein. Er baut keine Schiffe. Okay. Yavanna. Oder wir können es anders machen, weil Varda ist ja die Gefährtin von Manwe.
Genau. Manwe mag Wind, Wolken, alle Lüfte, Vögel und er ist der König der Vala. Also er ist der Oberste. Er ist quasi der Zeus
Papas
von Mittelerde. Er ist auch Papas Lieblings. Er ist nämlich der Lieblingswala von Ilúvatar. Und er hat auch einen Beinamen, der direkt eingeführt wird, aber soweit ich weiß, nie wieder verwendet wird im Silmarillion, nämlich Sulimo.
Als nächstes hätten wir Yavanna. Finde ich einen sehr schönen Namen.
Oh ja. Yavanna ist quasi die Wala der Pflanzen und sie kümmert sich um alles, was wächst. Also eben die Pflanzen.
Und ist die Gefährtin von Aule.
Genau. Und sie wird auch Kementari genannt. Der Name wird aber, glaube ich, auch, wenn nur als Beiname, also es steht schon mal Yavanna Kementari, aber sie wird, glaube ich, nicht Kementari genannt. Genau, Aule ist quasi das genaue, der genaue Gegensatz von Yavanna, auch wenn sie verheiratet sind. Er ist nämlich der Herr der Rohstoffe und ein Schmied und damit quasi der Herr über alle Sachen, die auch in der Erde sind, aber die ihm nicht wachsen.
Kommen wir dann zu Nienna.
Sie ist die Vala der Trauer und sie beweint die Wunden, die die Ader durch Melkor erlitten hat. Und sie ist auch die Herrin des Mitleids und sie ist die Schwester von Mandos und Lorien, die gleich kommen.
Gut, und ist nämlich irgendwie mit niemandem verbandelt.
Genau, sie ist eine von den zwei Vala, die kein Gefährt innehaben.
Este
ist ein bisschen ähnlich wie Nienna, darum man kann die beiden schon verwechseln. Ich lese einfach mal das Zitat vor, was ich hier geschrieben habe, nämlich: Die von den Wunden und von der Müdigkeit heilt, grau ist ihr Gewand und Ruhe ist ihr Geschenk. Da merkt ihr schon, kann man leicht mit Nienna verwechseln, die ja irgendwie sich um Trauer und kümmert und Wunden beweint. Und sie ist die Gefährtin von Lorien.
Herr der Geschichten und Träume.
Und Gesichter heißt, und Träume.
Gesichter, oh Gott. Herr der Gesichter und Träume heißt eigentlich Irmo und ist der Gefährt von Este. War das der nach dem Ort, wo er sich immer...
Genau, einer von den beiden. Es gibt zwei, das sind Brüder, Lorien und Mandos, und die heißen nach den Orten, wo sie wohnen. Und Lorien, nicht verwechseln, ist nicht Lothlorien aus dem Herrn der Ringe, sondern ein Lorien, nach dem Lothlorien dann benannt wurde später. Zumindest gehe ich davon aus. Und er heißt eben eigentlich Irmo, und Lorien sind Gärten. Das könnt ihr euch sehr gut merken, weil Lothlorien sind ja auch irgendwie ein Wald, gartenartig. Genau.
Kommen wir nun zu Vaera.
Sie ist die Person, die die Geschichte Mittelerdes oder die Geschichte Adas webt. Da erinnert euch vermutlich an die Weberinnen, zum Beispiel aus der germanischen Mythologie, die Handlungsstränge der Welt zusammenweben. Und genau das macht Vaera auch. Vaera.
Genau. Und sie ist die Gefährtin von Mandos.
Genau. Mandos ist ein sehr wichtiger Valar. Er ist nämlich der Herr der Totenhäuser. Also da, wo die Gefallenen oder die Menschen, die gestorben sind, Menschen und Elben hinkommen nach dem Tod. Die Elben bleiben bei ihm. Die Menschen gehen weiter an einen Ort, wo man nicht genau weiß, was das ist. Mandos hat eigentlich... Genau, dahin. Da wohnt auch Ilúvatar. Mandos ist eigentlich Namo, aber er wohnt in Mandos. Mandos sind die Totenhäuser, also da, wo eben die Seelen der Verstorbenen sich aufhalten. Und er ist auch der Schicksalsrichter der Valar. Das heißt, er kennt quasi das Schicksal, aber nur zu einem gewissen Grad und kann darum Vorhersagen treffen, darüber, was passieren wird. Das macht er aber nur, wenn Manwë, also der König, ihn darum bittet. Aber Mandos ist ziemlich wichtig.
Dann kommen wir zu jemand, der ähnlich klingt wie Yavanna und auch das ein bisschen ähnliches macht, so gefühlt, ist Vanna.
Genau, und sie ist nicht nur ähnlich, sondern sie ist auch die jüngere Schwester von Yavanna.
Ah.
Die Eltern waren sehr unkreativ.
Die Eltern, aha.
Genau, Vanna kümmert sich um Blumen und Vögeln, also ähnlich wie im Yavanna, die sich ja um die Pflanzen kümmert. Und Vanna ist aber weniger zuständig, sondern sie ist eher so vertraut mit den Blumen und Vögeln. Also ich glaube, es steht im Silmarillion so, dass die Blumen sich öffnen und die Vögel singen, wenn sie vorbeigeht oder sowas.
Sie ist die Gefährtin von Orome.
Richtig, Orome ist der Jäger. Er jagt hauptsächlich böse Kreaturen. Und das Wichtige an ihm ist, dass er sehr viel in Mittelerde unterwegs ist. Das wird später relevant. Und er liebt eben Wälder, Pferde, Hunde. Und er hat auch gleich zwei Namen, nämlich Aldaron und Tauron. unter denen er aber auch, soweit ich weiß, nicht genannt wird im Silmarillion. Also Orome ist der Name, den ihr euch merken müsst.
Und dann hätten wir noch Nessa.
Genau.
Bei den Nessa, Damen.
Ja. Nessa ist auch wieder eine der Valar, die nicht so richtig eine Aufgabe haben, sondern eher über das beschrieben werden, was sie macht. Nämlich sie tanzt und läuft sie tanzt viel und läuft mit den Hirschen und sie ist die Schwester von Orome und sie ist die Gefährtin von Tulkas.
Und jetzt kommen wir noch zu einem und das beißt sich dann im dann sehr irritiert, wenn wir dann nachher zu den Maia kommen, weil ich das falsch verstanden habe. Es fehlt nämlich noch auf der Liste Ulmo.
Aber über Tulkas hatten wir auch noch nicht gesprochen, was der macht.
Ach stimmt, Tulkus war ja der
Tulkas, nicht Tolkast. Tolkast ist der Wahl.
Genau. Also Nessa ist die Gefährtin vom Tolkast.
Genau.
Von Tulkas, stimmt.
Nee, von Tulkas.
Machen wir erst noch Tulkas.
Tulkas ist der stärkste der Valar, quasi der Kämpfer der Valar und auch der schnellste Läufer und er wird auch als Talo genannt und er tritt meistens dann in Erscheinung, wenn er gegen Melkor kämpft und zwar wörtlich, also steht da die Ringen miteinander.
Und genau. Dann, wie gerade schon angesprochen, Ulmo.
Ulmo steht eigentlich auf Platz 2 der Valar, er ist der Herr der Wasser. Wasser ist, da werden wir glaube ich gleich nochmal drauf eingehen, ein sehr wichtiges Element bei Tolkien. Er ist fast so mächtig wie Manwë und er hilft immer mal wieder Elben und Menschen. Also er kommt öfter mal vor im Silmarillion, was bei den anderen Valar nicht unbedingt der Fall ist. Und er hat auch keine Gefährtin.
Gut. Damit sind jetzt erstmal die 14 Valar, die wir so kennen. Ich wiederhole es einfach nur, ne? Stetiger Tropfen hüllt den Stein. Valar sind die Ainur, / Heiligen, die halt eben nach Arda gingen. Arda oder Ea?
Ich würde sagen Arda, wobei sie auch nach Ea gehen. Aber Arda ist der gebräuchlichere Name.
Okay, also die halt nach Arda. Und das sind jetzt im Prinzip so die Zwischengötter, die oben auf dem Donnerberg sitzen und mit Blitzen um sich schmeißen.
Jein! Nur zwei von ihnen sitzen auf dem Donnerberg.
Ja, es war jetzt sehr schnell.
Sie werfen nicht mit Blitzen, sondern mit Vögeln.
Oh Gott, die armen Tiere.
Vielleicht sollten wir sie noch einmal kurz aufzählen. Also, die 7 männlichen Valar sind Manwë, Ulmo, Aule, Orome, Mandos, Lorien und Tulkas. Und die 7 weiblichen Valar sind Varda, Yavanna, Nienna, Este, Vaire, Varna und Nessa.
Gut. Haben wir das geklärt.
Puh. Ja, ich bin auch, wie ihr gemerkt habt, ich bin auch ständig verwirrt, wer ist und wer was tut. Aber es ist auch tatsächlich nicht so relevant letztendlich dann.
Ja. Und jetzt kommen wir zu dem etwas, was wir vorhin schon in dem Kapitel davor besprochen hatten, kommen wir nämlich noch zum Melkor, der ja eigentlich früher, kurz nach dem Puff, ja, ein Ainur war. Und wir wissen ja, Melkor und Co. wandelt ja auch dann auf Arda. Und warum ist er jetzt eben kein Valar?
Weil er böse ist und gegen Eru rebelliert hat. Er ist quasi der Satan des Silmarillions.
Ach, da sind doch auch alles nur Haarspalt dran. Warum hat er ihn denn überhaupt erschaffen, wenn er so böse ist?
Weil Tobias, du sagst, du willst nicht über Theologie reden und stellst eine theologische Frage nach der anderen. So geht das nicht. Also, es gibt einen freien Willen. Also sowohl die Valar als auch die Kinder
Iluvatars. Das halte ich zumindest im Verein der DTG, den freien Willen, das halte ich für ein Gerücht.
Ich möchte diesen Podcast gar nicht machen. Nein. Also es gibt sowohl in der DTG als auch im Rest von Arda in Tolkiens Vorstellung einen freien Willen. Ob das dann tatsächlich immer so ist, das entscheidet der erste Vorsitzende.
Genau.
Aber Melkor hat eben den freien Willen, er kann die freie Entscheidung treffen, Böses zu tun und sich von Eru abzuwenden, also nicht nach Erus Pfeife zu tanzen. Diese Entscheidung hat er getroffen, weil er eben selber mächtig werden möchte und selber über Arda herrschen möchte.
Entschuldigung, jetzt hast du gerade etwas gesagt, was mich jetzt total aus dem Konzept gebracht hat. Wieso unterwirft er sich Eero? Ich dachte, Eero sei einfach nur eine Gegend, ein Etwas und kein Leben. Oder nichts, was bestimmt.
Eero ist Ilúvatar, der Schöpfergott.
Ach, ja, danke. Ich war gerade mit, wie war der andere Begriff für Ada?
Eher.
Ja, komm, da fehlt doch auch nur ein R rausgenommen. Ich bitte dich. Das ist ja so Haarspalterei. Gut, nein, passt. Genau, und er hat aber auch noch einen weiteren Namen, den ich eigentlich viel, viel schöner finde. Morgoth.
Richtig, so wird er dann später genannt, weil Melkor heißt, glaube ich, der im Glanz ersteht oder so. Das muss ich direkt nachgucken. Und der Name ist dann nicht mehr ganz so angemessen.
Moment mal. Ich fand das auch in der Grafik fand ich sehr schön. Und das ist ja auch echt etwas, wo ich ganz, ganz, ganz gespannt auf der Amazon-Serie bin, wo ich jetzt mal kurz einen Schweif mache, während du das nachschlägst. Weil das ist ein Charakter, das ist auch von der darstellenden Leistung. Hast du Lucifer gesehen, die Serie?
Ich glaube, eine Folge.
Mit, wie heißt er, Tom Ellis? Als Teufel. Grandios. Das ist eine perfekte Besetzung. Ich hatte das mal in einer Tollcast-Folge gesagt, man muss es dem Schauspieler ja auch abnehmen. Und da bin ich echt gespannt, wer diese Rolle haben wird. Dass sie besetzt werden muss, steht, glaube ich, außer Zweifel. Aber wer sie spielt und wie sie umgesetzt sind. Hast du es denn jetzt gefunden in der Zwischenzeit?
Ja, allerdings würde ich dir widersprechen, dass Melkor schrägstrich Morgoth unbedingt in der Serie vorkommt.
Ja, gut,
obwohl es kommt ja angeblich auch Finrod vor. Also,
aber auch Sauron tut ihm ja dann kein Abbruch. Also ich meine, der ist ja nicht weniger, der ist ja nicht lieber als Morgoth.
Dazu kommen wir gleich.
Gut.
Also Melkor ist tatsächlich der in Macht ersteht. Und das fanden die Elben dann irgendwann nicht mehr so toll, dass er so heißt. Und darum haben sie ihn Morgoth genannt. Und Morgoth. Warum steht das hier nicht?
Please hold the line. Der nächste freie Podcast-Moderator ist für Sie reserviert. Tütütüt. Nein, tütütüt war ja kein Anschluss in der Sendung. Please hold the line. Der nächste freie Podcast-Moderator ist für Sie reserviert. Jetzt wollen wir das mal politisch korrekt machen. Please hold the line. Die nächste freie Podcast-Moderatorin ist für Sie reserviert. Es sind noch 400 Wartende vor Ihnen.
Ich hab's gefunden.
Schieß
los. Das heißt tatsächlich, was ich dachte, der dunkle Feind. Ich sollte mir einfach vertrauen.
Also Morgoth heißt der dunkle Feind, was ja auch dann passt.
Ja, genau. Also so wird er dann später von Fëanor genannt. Fëanor kommt in ein paar Kapiteln vor.
Gut, aber ich würde sagen, auch in Anbetracht der Uhrzeit, also der Laufzeit, wollen wir mal zu den Maia kommen.
Ich würde vorher noch ganz kurz nochmal sagen, wo die wohnen, die Valar, weil das vielleicht wichtig wird. Manwë und Vardar wohnen auf dem Tan-e-Quetil, der auch manchmal gleichbedeutend ist mit dem Namen Oilosse, manchmal sind die beiden Namen nicht gleichbedeutend. Das ist eine der Unstimmigkeiten bei Tolkien. Aber das ist ein Berg, nämlich der höchste Berg der Welt, und darauf wohnen Manwë und Vardar. Das ist wichtig zu wissen, weil das schon mal erwähnt wird, dass da irgendwas passiert auf diesem Berg, und da muss man eben wissen, was das ist. Ulmo wohnt im Wasser, er wohnt nicht in Valinor, auch das ist wichtig. Dann Mandos lebt eben in Mandos, und Vaire wohnt bei ihm, auch in Mondos. Lórien wohnt in Lórien, und Este wohnt entsprechend auch in Lórien. Und dann wird noch erwähnt, wo Nienna wohnt, nämlich in Hallen ganz im Westen, in der Nähe von Mandos. Ja.
Gut. Kommen wir zu dem nächsten interessanten Thema von den Maia.
Ich erwarte die Frage, was sind Maia?
Maia, wo bist du? Wir reden nicht von der Biene Maia.
Das ist ja die Sache. Also die der Valar mit einem R am Ende und Majar mit einem R am Ende sind die Pluralformen. Im Singular ist es dann quasi Vala und Maja. Das Problem ist, dass im Deutschen der das R am Ende von Worten eigentlich auch ein A mittlerweile ist und wir es darum beides gleich aussprechen. Ja, das ist etwas unpraktisch. Aber darum wundert euch nicht, also wenn da steht Vala, V-A-L-A, das ist der Singular zu Vala, V-A-L-A-R. Und Maja, M-A-I-A, ist der Singular zu Majar, M-A-I-A-R.
Sehr gut. Die erste Frage, die sich mir gestellt habe, als ich das gelesen habe, woher kommen die?
Ich nehme an, auch aus Eros Gedanken. Wie die Vala, beziehungsweise die Ainur.
Und die Menschen und Elben.
Ja.
Okay. Und die haben ja im Prinzip eine Sonderfunktion, weil sie sind ja Diener und Gehilfen der Vala.
Genau, sie sind quasi vom gleichen, die gleiche Spezies wie die Vala, könnte man vielleicht sagen, aber von minderem Rang, wie es immer so schön im Silmarillion steht.
Ah, auch noch Klassengesellschaft hier.
Natürlich. Ja. Daran musst du dich jetzt gewöhnen.
Gut.
Wenn die Vala die Gehilfen von Eru sind, denn wie wir feststellen werden, kommt Eru nur sehr selten vor, tatsächlich im Silmarillion. Also Eru ist ein sehr abwesender Gott. Und die Vala sind eigentlich die Arbeit machen. Und dann sind die Maja die Leute, die die Arbeit für die Vala machen.
Die Drecksarbeit.
Das kommt drauf an, was du als Drecksarbeit definierst.
Gut. Gibt es da unendlich viele oder gibt es wirklich nur die, die jetzt hier auch wirklich benannt sind oder tauchen später noch andere auf?
Wie es im Silmarillion steht, ganz am Anfang von den Majern, da steht nämlich, ihre Zahl ist den Elben nicht bekannt, nur wenige haben Namen in den Sprachen der Kinder Ilúvatars.
Ja.
Weil sie nämlich eben in Valinor sitzen, beziehungsweise in Aman. Aman ist ein anderer Name. Es ist nicht ganz deckungsgleich mit Valinor. Valinor ist in Aman. Und Aman ist nicht in Mittelerde. Das wird aber, glaube ich, in den folgenden Kapiteln klarer. Und nur die eben nach Mittelerde gekommen sind oder mit denen die Kinder Ilúvatars, vor allem die Elben, Kontakt hatten, die haben dann Namen bekommen. Aber es gibt sehr viel mehr und es gibt auch welche, die so nach bestimmten Spezien benannt sind.
Gut, dann wollen wir doch einfach mal eben die durchgehen, die wir kennen. Und weil da gab es mir schon so die erste Irritation, wenn es nämlich um Oso und
Osse?
Osse und wie heißt?
Uinen.
Genau, weil das muss ich einfach mal vorweg, weil die Frage brennt sich mir unter den Fingernageln, vor allem, weil wir es ja gerade schon mal angesprochen hatten. Mir ging nämlich nicht klar, ob Uinen jetzt die Frau von Ulmo oder von Osse ist.
Sie ist definitiv die Frau von Osse. Ulmo hat keine Gefährtin.
Okay, das hatte mich sehr irritiert, weil so wie es geschrieben war, war das für mich jetzt nicht klar, erkenne ich. Also auch die zwei sind zusammen und unterstehen im Prinzip Ulmo. So, damit haben wir jetzt die ersten zwei. Welche gibt es denn noch?
Ich muss gerade mal nachgucken, ob Uine und Osse wirklich... Mal schauen. Sie sind tatsächlich ein Paar.
Ja, und so wie es da geschrieben habe, war mir jetzt nicht klar, ob sich das jetzt auf Ulmo bezieht oder auf den anderen.
Auf Osse. Ja, es bezieht sich auf Osse.
Gut. Die und, arbeiten also dem Herrn des Wassers zu.
Genau, und sie haben Aufgaben im Meer. Also Osse steht da, dass er der Herr jener Meere, welche die Gestade von Mittelerde umspülen ist. Also man muss sich vorstellen, zu dem Zeitpunkt oder in der Version des Legendariums, das wir im Silmarillion finden, ist die Welt zunächst eine Scheibe. Und darum gibt es quasi, wie man sich das früher vorgestellt hat, es gibt einen Kontinent, nämlich Mittelerde, mindestens diesen Kontinent und darum sind Meere und dann gibt es irgendwann ein Ende, ein Rand. Und außer es eben der Herr dieser Meere, die eben die Mittelerde umspülen, also dieser großen Meere. Und Oinen ist eher so der sanfte Part von den beiden. Also Osse ist sehr stürmisch, im wahrsten Sinne des Wortes. Und Oinen ist eher dazu da, um Osse zu zähmen und auch das Meer zu zähmen in dem Moment. Und die Numenora später, die in ganz vielen Folgen vorkommen werden, die rufen auch Uinen an, wenn sie das Meer beruhigen möchten.
Gut, und aber, na, auch wenn ich das richtig im Kopf habe, gab es ja auch andere, die um ihn gebuhlt haben, wenn wir nachher zu den Feinden kommen in dem nächsten Kapitel. So.
Genau.
Wen haben wir denn jetzt noch in der Kurzfassung? Ich muss sagen, dass ich gerade so ein wenig den Überblick verloren habe.
Also als erstes wird erwähnt Ilmare, das ist Vardas Zofe. Ich glaube nicht, dass sie ist nicht wirklich präsent im Silmarillion. Wer relativ präsent ist, ist Eonwe. Das ist Manwis, Bannerträger und Herold. Also quasi der Heerführer, könnte man vielleicht sagen, von Manwe. Der tut schon ein bisschen was. Dann relativ wichtig und sehr präsent wird werden Melian. Sie dient Vana und Este. Und sie wird deshalb so präsent, weil sie nach Mittelerde geht und einen Elben heiratet. Und die Mutter von einer sehr wichtigen Person ist.
Bilbo.
Und falsch. Und dann gibt es noch Olorin, von dem steht, dass er in Lorien wohnt und Mitleidgeduld von Nienna lernt und später Helfer der Kinder Ilúvatars wird. Quizfrage, Tobias. Wer ist Olorin? Tipp, es hat etwas mit deinem Spitznamen zu tun. Es ist kein Unterstrich.
Ist das der erste Name von Gandalf?
Ja.
Oh, okay.
Das spoilern wir jetzt einfach mal. Also Olorien.
Also eigentlich
ist
heißt
Gandalf.
Sich der Unterstrich Olorien.
Richtig.
Aber sind die anderen Zauberer auch Maia?
Ja.
Aber die tauchen jetzt hier noch nicht auf.
Nein.
Ja, okay. Das, also jetzt macht's gerade bei mir noch mal so ein bisschen Klack. Auch wenn man jetzt so von den Hobbit-Filmen und so mal halten kann, was man will, vor allem nichts Gutes. Aber diese eine Szene hatte mich dann in der Nachbetrachtung zum Nachdenken angeregt. Und zwar ist das der Rat der Weisen in Bruchtal und die Art und Weise, wie Galadriel und Gandalf kommunizieren. Und ich hatte nie verstanden, warum Gandalf eigentlich so diese unterwürfige, unterwürfige Haltung hat. Aber wenn ich jetzt weiß, dass die Maia ja die Zuarbeiter von der Vardar ist und wir ja gerade auch schon irgendwie, ne, gehört haben, wer jetzt hier irgendwie nach Mittelerde kommt und Mutter wird, würde ich mir jetzt mal eins und eins zusammenschließen. Und das finde ich halt sehr faszinierend, jetzt mal zu gucken, so welche.
Dein Zusammenschluss ist, glaube ich, falsch.
Ah, schade. Egal, aber dann schneide ich das einfach komplett raus. Also ich finde es halt interessant, dass Gandalf, also auf welcher Stufe in der Hierarchie er steht. Ich hätte die Zauberer nicht so hoch angesiedelt, aber gut, man lernt nie aus. Aber nicht jeder Maia ist auch ein Zauberer, oder?
Das kommt darauf an, wie du Zauberer definierst. Aber über die Definition von Magie in Mittelerde möchte ich jetzt nicht reden, denn ich möchte auch irgendwann ins Bett gehen.
Och, Menno.
Also, Gandalf steht als Maia eigentlich über Galadriel. Und ich weiß, dass einige Leute da deshalb sehr große Probleme mit dieser Szene im Hobbit haben. Oder mit allgemein Gandalfs Darstellung. Da könntest du dich mit Friedhelm Schneidewind drüber unterhalten.
Gut,
der hat da eine Meinung zu.
Gut, dann habe ich einfach die Szene komplett falsch interpretiert. Aber wie gesagt, man lernt ja nie aus. Und Fehler sind ja da, um gemacht zu werden, damit man nachher daraus lernt. Aber gut, das heißt, dass er ja im Prinzip an Ero, Einur, Vala an vierter Stelle der Nahrungskette kommt.
Wobei die Einur ja gleich Vala sind.
Ja, wobei sie ja schon im Prinzip ja, ich habe sie jetzt einfach mal abgestuft, weil sie haben ja das Reich verlassen und sind ja sesshaft geworden. Sie hätten ja weiterfliegen können und das nächste Universum kreieren können mit ihrem Gesang. Aber das wäre jetzt Haarspalterei.
Ja, vor allem, weil es so ist, dass die Maia auch Einur sind.
Die Maia sind auch Einur?
Ja.
Aber ich dachte, sie wären die dritte Form der Kreation von Ero. Neben Einur, Schrägstrich Vala, und die Menschen, Schrägstrich Elben, hätte er dann auch noch die Maia gemacht. Aber gut, das heißt, die Maia sind auch eigentlich Einur, nur zweiter Klasse.
Von minderem Rang.
Großer Scheiß. Gut.
Jetzt können wir eine super Überleitung machen. Weißt du, wer auch Maia sind?
Ja, genau. Das habe ich mir gefragt. Kommen wir zum letzten Kapitel für heute, also Unterkapitel, nämlich von den Feinden. Und jetzt greife ich mal vorweg. Also es gibt ja eigentlich nur einen großen Vala, der dann ja kein Vala mehr, oder Einur, der dann aber kein Vala sein darf, nämlich von Melkor. Und der hatte ja auch Helfer. Eldar, Sauron, beziehungsweise Gorthar. Keine Ahnung, wie man den ausspricht.
Gorthar.
Und dann bin ich auf etwas gestoßen, das ich mir so nicht recht vorstellen konnte. Ich meine, das Kapitel ist sehr kurz, das fällt nicht auf. Also ich meine, das hat man schnell durch. Furchtbar waren unter anderem die Wesen, die Valarauken, die Feuergeißler, die man in Mittelerde die Balrogs nannte. Dämonen des Schreckens. Sind das jetzt Maia oder sind das wieder Abkömmlinge? Eines Gleichgesinnten in Moria erlegt?
Ja.
Krasser also, Scheiß.
Die Balrogs sind tatsächlich Maia, die ein bisschen vom Weg abgekommen sind.
Gericht.
Leicht. Also tatsächlich, ja. Und der Balrog, der eben dann irgendwann in Moria sitzt und keinen Namen mehr hat.
Dessen Spannweite von Wand zu Wand reichen.
Der ist ein Maia, ja.
Gibt's denn, also was mich jetzt hier noch irritiert, ist die Aussage des Plurals. Weil die Balrogs, wie formuliere ich das jetzt, dass du mich hoffentlich verstehst, die anderen Maia, die wir jetzt hatten, das waren ja alles wirklich wahrscheinlich qua irgendwie dann menschliche oder wesensähnliche Gestalten haben, die aber ja alle ihren eigenen Aufgabengebiet hat, ob das jetzt die Zofis ist, ob das jetzt irgendwie zuständig ist für die Gewässer oder keine Ahnung was. Aber die Balrog, das hätte ich jetzt, so bevor wir diesen Podcast aufgenommen haben, bevor ich das Kapitel gelesen habe, eher als eine Art Rasse gesehen, wie zum Beispiel Varge oder ähnliches. Beißt sich das dann nicht, wenn er jetzt auf einmal mehrere gleiche Figuren hat, wohingegen alle anderen eigentlich sehr individuell sind, oder sind die Balrog zwar als Überbegriff zu verstehen, aber jeder auch nochmal individuell mit eigenen Schreckensgebieten?
Ich denke, es ist beides. Also sie sind eine bestimmte Art von Wesen, also quasi eine Unterkategorie von Einur, eine Unterkategorie von Maia, aber es gibt auch schon einzelne Balrogs. Es gibt auch einen Balrog, der einen Namen hat. Also das sind schon handelnde, denkende Wesen.
Krass. Mein Learning von dieser Folge ist nicht, wie Gandalf früher hieß und dass er ein Maia war. Nein, aber dass Balrogs Maia sind und dass Gandalf eigentlich seinesgleichen getötet hat.
Ja.
Das wirft die Szene in ein ganz anderes Licht.
Sag ich doch, wenn man das im Marillion gelesen hat, wird man den Herr der Ringe ganz anders verstehen.
Vor allem ergibt, Entschuldigung, jetzt, wenn ich dich nochmal unterbreche, aber jetzt ergibt auch die Aussage, ihr könnt hier nichts ausrichten. Das ist nicht aufgrund der Größe und der Gewalt und Ähnliches zu betrachten, sondern weil Gandalf einfach weiß, mit was für einem Kaliber, also ob das jetzt die dritte Stufe oder die vierte Stufe ist, ist ja egal, aber die Menschen stehen auf jeden Fall drunter und das ist nochmal mit einer ganz anderen Art von, du hast ja gesagt, über Magie willst du jetzt heute nicht philosophieren, aber über eine ganz andere Art reden, finde ich, gibt dieser Szene nochmal unglaublich viel mehr Gewicht. Und das, liebe Menschen da draußen, war ein Aha-Erlebnis.
Notiert. Ja, also die Szene da auf der Brücke ist allgemein, kriegt ein ganz anderes Gefühl, wenn man das im Marillion kennt. Auch was Gandalf da sagt, hat auf einmal viel mehr Sinn. Er sagt ja dann Flamme von Udun und so. Und was die Flamme von Udun, was das bedeutet, das werden wir auch in ein paar Folgen sehen. Und auf einmal denkt man sich, ah, ich weiß es. Und das kann ich ja jetzt schon mal vorwegnehmen. Morgoth wird tatsächlich erwähnt im Herr der Ringe. Und zwar als die Gefährten in Lothlorien sind und gefragt werden, was ist denn mit Gandalf? Da sagt Legolas, dass er von einem Balrog Morgoth erschlagen wurde. Also, der Name wird überhaupt nicht erklärt im Haupttext vom Herrn der Ringe. Und das steht einfach da. Und dann fragt man sich eben, wer ist Morgoth? Entschuldigung, ist das ein Land? Ist das da, wo der Balrog herkommt irgendwie? Nein, es ist Melkor, es ist der böse Valar, der böse Ex-Valar, dem die Balrogs dienen.
Absolut faszinierend. Und wir hatten es gerade noch eben, ich glaube, ich werde heute Nacht von Balrogs schlafen, träumen.
ich werde heute Nacht mit Balrogs schlafen.
einen Namen hatten wir auch schon genannt, Sauron. Der ist dann ja auch ein Maia.
Ja.
Und hat dann ja im Prinzip auch das gibt jetzt noch mal so ein bisschen mehr Einblick, so quasi Stellung für mich. Und das unterstreicht besser gesagt mein Halbwissen im Vorfeld, warum er in der Lage war, so mächtige Gegenstände zu produzieren und warum er irgendwie andere, wie soll ich sagen, ich weiß nicht, kann man sagen, unterjochen kann?
Ja, definitiv. Also Sauron steht eben über Elben und Menschen und Zwergen und Orks und Hobbits und allen anderen. Einfach dadurch, dass er ein Maia ist. Er ist eben ein gefallener Maia, genauso wie Morgoth eben ein gefallener Valar ist. Von daher hat er nicht mehr all die Kräfte, die anderen Valar und Maia haben. Das kommt aber erst ganz am Ende vom Silmarillion. Aber er ist eben schon eine andere Kategorie. Und es steht dann im Silmarillion, eben in dem Kapitel steht drin, nur insofern war er weniger böse denn sein Herr, als er lange einem anderen und nicht sich selber diente. Also Sauron steht quasi auf der gleichen Stufe in Bosartigkeit wie Morgoth, aber er dient eben Morgoth erstmal. Und später im Herrn der Ringe ist Morgoth nicht mehr da. Wie das kommt, das erfahren wir in diesem Podcast. Und erst dann wird er quasi der neue Superbösewicht.
Gut, das bleibt spannend. Aber damit haben wir zumindest erstmal die ersten zwei Kapitel abgehandelt. Wir haben es ja auch nur zusammengefasst, weil sie eigentlich ja auch gut zusammenpassen. Und sie ja auch, glaube ich, jetzt muss ich gerade mal die PDF. Genau, das ist die Aino Lindale und die Valar Quenta. Und dann geht es jetzt nächstes Mal los mit der Quenta Silmarillion.
Genau.
Und da machen wir dann aber eine Folge, ein Kapitel.
Beziehungsweise einige Sachen habe ich mir schon Gedanken gemacht, da wäre es sinnvoller, Kapitel zu trennen und mit dem nächsten Kapitel zusammen zu tun und so, aber das werden wir dann jeweils, beziehungsweise auch die langen Kapitel, zum Beispiel Bear und Lúthien, da müssen wir auf jeden Fall mehrere Folgen machen, einfach weil da zu viel tolle Sachen passieren. Ich würde gerne noch auf zwei Sachen eingehen, beziehungsweise auf drei Sachen eingehen.
Genau, ich wollte fragen, ob du sonst noch irgendwas Wichtiges für dieses Kapitel hast.
Für das Kapitel jetzt nicht
oder
mehr.
Oder für, denke, für das erste Thema, für die ersten zwei.
Genau, drei Sachen. Eins, was wir eben kurz angesprochen haben, die Valar haben quasi, wenn sie mit den Kindern Ilúvatars, Elben, Menschen und auch Zwerge, später dann interagieren, dann haben sie eine Art menschliche oder elbische Gestalt. Also wir können davon ausgehen, dass sie zwei Arme, zwei Beine und eine Nase im Gesicht haben. Und sie sind aber irgendwie majestätischer als die Kinder Ilúvatars. Und sie haben eben Geschlechter, auch darin sind sie den Kindern Ilúvatars ähnlich. Und in dem Sinne sind sie eben wieder ähnlich wie zum Beispiel die griechischen und römischen Götter, dass man sie sich eben als menschenähnliche Wesen vorgestellt hat. Das ist die eine Sache. Also die Valar, die sind eigentlich erstmal Geisteswesen, also es sind quasi Wesen, die keine Hülle brauchen, aber meistens eine haben. Aber es ist eben wichtig zu wissen, dass sie im Prinzip ohne Hülle sich bewegen können. Und die Kinder Ilúvatars reden eben nicht mit einem Geist oder so, sondern sie reden mit Personen, die irgendwie größer und majestätischer sind als sie selbst, aber es sind immer noch menschenähnliche Wesen. Dann zur Macht der Ainur. Das hatten wir auch ganz kurz angerissen. Nämlich, wie viel Macht haben die Ainur bzw. die Valar dann am Ende? Vor allem, wie viel Macht haben sie über die Kinder Ilúvatars? Und da ist es so, da gibt es ein Zitat, was ich gerne vorlesen möchte. Aus der Ainulindale. Und vieles andere noch sagte Ilúvatar damals zu den Ainur, und da sie sich seiner Worte erinnern und jeder das Lied kennt, das er selber gespielt, wissen die Ainur vieles von dem, was war, was ist und was sein wird, und wenige Dinge bleiben ihnen verborgen. Manches aber ist da, das können sie nicht sehen, weder allein noch im gemeinsamen Ratschluss, denn nur sich selbst hat Ilúvatar alles vertraut, was er bereithält, und in jedem Zeitalter treten Dinge auf, die neu und nicht geweissagt sind, denn sie kommen nicht aus dem Vergangenen. Also die Valar wissen nicht immer, was passieren wird in Mittelerde. Sie wissen das bis zu dem Maß, in dem Ilúvatar es ihnen offenbart hat. Und das ist wichtig zu wissen, denn die Valar können Fehlentscheidungen treffen und sie treffen auch Fehlentscheidungen. Sie sind also nicht allmächtig, sie sind eben keine Götter, sondern es gibt nur einen Gott, nämlich Ilúvatar. Und dann die dritte Sache, hatte ich auch schon angerissen, die Bedeutung des Wassers. Da könnt ihr einfach mal darauf achten, während ihr Silmarillion lest, wie wichtig Wasser ist. Und auch dazu möchte ich ein Zitat vorlesen aus der Ainulindale, nämlich, am höchsten aber schätzen sie das Wasser und die Elder, also die Elben, sagen, mehr als in jedem anderen Stoff auf dieser Erde sei im Wasser das Echo von der Musik der Ainur lebendig und viele der Kinder Ilúvatars lauschen noch immer unersetzlich dem Stimmen des Meeres und wissen doch nicht, auf was sie lauschen. Wasser, das zentrale Element eigentlich in Tolkiens Werken. Und ich denke, dass dieses Zitat auch durchaus auf uns übertragbar ist. Also auch wenn wir am Meer sitzen und dem Wasser lauschen, dann hat Tolkien sich wohl irgendwie vorgestellt, dass wir der Musik Gottes lauschen. Und das solltet ihr im Hinterkopf behalten, wenn es um Wasser geht im Silmarillion. Worum es ja häufig geht eigentlich. Das wären meine drei Punkte.
Ich hoffe, ihr habt es euch alle notiert. Wir fragen euch bei der nächsten Folge ab.
Nein, das machen wir nicht.
Aber du hast ein kleines Quiz vorbereitet.
Genau, wovon ich einen Teil schon vorweggenommen habe. Das ist vielleicht eher für die interessant, die sehr fit im Herr der Ringe sind. Und zwar, hatte ich ja eben schon gesagt, Morgoth wird einmal erwähnt im Haupttext des Herrn der Ringe. Und es gibt noch drei weitere Valar, beziehungsweise Morgoth ist ja ein Ex-Valar, die auch im Haupttext des Herrn der Ringe, nicht in den Anhängen vorkommen. Und ihr könnt jetzt mal ganz kurz darüber nachdenken, welche drei das sind. Wenn ihr sehr fit im Herrn der Ringe seid, dann wisst ihr das vielleicht auf Anhieb. Weil ihr dachtet, wer sind diese Leute, als ihr das gelesen habt? Und sonst könnt ihr mal überlegen, wer von den vielen Valar, es geht nur um Valar, es geht nicht um Maia, im Herrn der Ringe vorkommen könnten. Überbrückungsmusik.
Ich würde sagen, das kann man ja einfach, man weiß ja nie, was die Leute gerade machen. Ich würde sagen, die Auflösung gibt's einfach.
Okay. Ich hab's eigentlich schon. Nein, ich sag es nicht. Okay.
Was sagst du
nicht? Ich finde, die Antwort ist sehr überraschend. Und ich wollte diese Frage eigentlich bisher in jedem Adventsquiz stellen und habe es jedes Mal nicht gemacht. Und endlich
ist es soweit.
Endlich.
Gut. Gibt es auch noch eine Hausaufgabe?
Selbstverständlich. Wir sind ja nicht zum Spaß hier. Also, nachdem wir jetzt die ersten beiden Kapitel vom Silmarillion gelesen haben, steigen wir jetzt ein mit der Quenta Silmarillion, dem Hauptteil des Silmarillions. Und dann möchte ich, dass ihr das erste Kapitel vom Anbeginn der Tage lest. Das müssten so, jetzt muss ich mal meine schauen. Es ist auf jeden Fall machbar. Ausgabe sind es genau 10 Seiten. Es ist noch ein bisschen anstrengend. Es passiert sehr viel. Aber ich denke, ihr kriegt das auf jeden Fall hin. Und was ich möchte, worauf ihr achtet, ist nicht nur darauf, was passiert, sondern auch, was nicht passiert, beziehungsweise was noch nicht da ist zu der, was in Ada noch nicht existiert zu dem Zeitpunkt, in dem dieses Kapitel spielt.
Gut. Ich werde es auch lesen müssen. Also, geteiltes Leid ist halbes Leid.
Uns wurde ja gesagt, wir sollen aufhören, das Silmarillion schlecht zu reden.
Wurde das. Geteilte Freude ist doppelte Freude.
Also ich hoffe, ihr hattet, wenn ihr jetzt zum allerersten Mal das Silmarillion gelesen habt, ich hoffe, dass ihr Spaß hattet. Und
ja, Moment. Wir brüsten, also es ist ja schon fast hier der Abklang. Wir müssen ja noch sagen, bis wann die Hausaufgabe gilt.
Oh ja, die Deadline. Ich gucke einfach wieder hier meinen Kalender. Letztes Mal hatten wir, glaube ich, 2 Wochen. Dann wäre es der 31. Oktober.
Das sind passt
fast so. 3.
Genau. Wer weiß, wann die Folge rauskommt. Ich bin ja am Wochenende auf der MagicCon. Ich gucke mal, ob ich es in der Zugfahrt fertig kriege. Und wenn nicht, kommt es am Montag raus und dann sind es 2 Wochen. Das heißt, bis Halloween habt ihr Zeit. 10 Seiten, ich bitte euch.
Und es ist einfach toll. Ist das Silmarillion? Es ist das Tollste, was es gibt.
Darüber können wir geteilte Meinung sein, aber ich habe ja auch erst 2 Kapitel gelesen.
Und du hattest schon 3 Aha-Momente. Also du hast endlich deinen wahren Namen erfahren.
Horst. Nein. gut, hatten wir das am Anfang beim Feedback mit den Karten eigentlich thematisiert oder hatten wir das nur in der Vorbesprechung?
Ich glaube, das haben wir nur in der Vorbesprechung
gemacht. Also, wer bis zum Schluss durchgehalten hat, für den haben wir jetzt noch eine besondere Überraschung. Ich hatte ja dem Lagerchef gesagt, oder fangen wir andersrum an. In der letzten Folge hatten wir ja gesagt, kommt so die ersten 10 Leute, die sich bei uns melden, denen schicken wir eine Karte zu. Da dachte ich mir so, ja, vielleicht kommen da so 2, 3 Mails, dann können wir in der nächsten Folge noch mal ein paar Karten verlosen, bis sie halt weg sind. Wie Maria ja am Anfang bereits sagte, die waren sehr schnell weg. Sehr schnell. Darum hatte ich beim Lageristen gleich mal eine größere Packung geordert. Und der meinte, das ist so ein geiles Projekt, das ist so geil. Er packt mir noch viel mehr rein, als ich bestellt habe. Und das heißt, wer jetzt noch ein Feedback schreibt und eine Karte schreibt, bis zum 24. Oktober, dem werde ich aller Voraussicht nach ohne Probleme noch eine Karte schicken können. Also wir haben, wie gesagt, sehr viele noch. Es besteht natürlich keine Garantie. Und damit kommen wir dann nämlich auch gleich zum nächsten Punkt. Das wird nämlich das Wochenende sein, an dem ich die ganzen 100.000 Trillionen Beleriand-Karten eintüte, mit einem netten Gruß versehe und hat ja gesagt, ich mache das hier persönlich, zur Post bringe und aufgebe. Das heißt, wer sich bisher gemeldet hat, ihr kriegt alle 1. Wir haben aber noch mehr. Und wer jetzt noch 1 haben möchte, hat noch bis zum 24. Oktober Zeit, über silmaria.de Feedbackformular eine kurze Nachricht zu schreiben. Ist am sichersten. Oder eine E-Mail. Dann schauen wir mal, dass wir dann die restlichen Karten verschicken. Wie gesagt, so Ende KW 42 ist das, Anfang KW 43, das wäre dann so wahrscheinlich so am 25. bringe ich die ganzen Sachen zur Post. Das heißt, dann sollte so bis Ende des Monats die Sachen da sein. Brauchen die Menschen denn die Karten schon zum ersten, für das erste Kapitel oder geht das noch ohne Maria?
Das erste Kapitel und auch die Kapitel danach gehen gut ohne Karte.
Gut, also es ist keine Ausrede, wenn ihr nicht das Kapitel gelesen habt, weil ihr gesagt habt, euch fehlt die Karte. Das haben wir gerade von Maria gehört. Ja, also ich hatte meine Aha-Erlebnisse.
Und wir sind erst beim in der ersten Folge.
In der zweiten Folge. In der ersten thematischen Folge. Und ich bin sehr, sehr, sehr gespannt, was da noch kommt. Und ja, möchtest du noch irgendwelche letzte Worte?
Mir fiel gerade noch ein, also ich hatte ja gesagt, macht euch eine Liste mit Namen. Wir werden eine Liste mit allen Namen, die jetzt vorgekommen sind, von Personen und Orten in die Shownotes packen. Es ist jetzt schon eine sehr lange Karte, eine sehr lange Liste. Aber für euch zur Orientierung, auch mit den ganzen Leuten, die zwei Namen haben und so weiter. Ja, und ich hoffe, ihr habt jetzt endlich verstanden, was in der Einolindale passiert, wenn ihr es nicht eh schon vorher wusstet. Und habt Lust bekommen, weiterhin das Silmarillion mit uns zu lesen. Und ja.
Dann würde ich nur noch sagen, bleibt tapfer, lest weiter, wir hören uns.
Dieser Podcast wird ehrenamtlich von der Deutschen Tolkien-Gesellschaft produziert. Wenn dir gefällt, was wir tun, werde doch Mitglied oder unterstütze uns mit einer kleinen Spende. Alle Infos gibt's unter tolkiengesellschaft.de.